Dankeschön. Könnt ihr mich schon hören? Ja, sehr schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. War der Gottesdienst gut bis jetzt für euch? Für ein paar? Okay. Schön zu hören. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen oder werden, geht alle etwas an. Ich glaube, es sitzt keiner hier, der sagen kann, davon bin ich ausgenommen, geht mich nichts an. Es sei denn, du bist nicht gläubig, dann geht es dich vielleicht wirklich nichts an. Ja. Aber wenn du an Christus glaubst, wenn du einen Glauben an Christus hast, dann wirst du vor diesen Dingen nicht entfliehen können. Ich möchte nämlich heute darüber reden, wie wir in unserem Glauben umgehen mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich denke, wir haben, geht jedem das an, oder? Wir alle haben eine Vergangenheit, wir alle leben im Jetzt und wir alle haben eine Zukunft. Es liegt etwas vor uns. Und ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Sache ist, wie wir damit umgehen. Und das sind drei Facetten unseres Glaubens und die möchte ich heute anhand von zwei Persönlichkeiten aus dem Alten Testament ein bisschen vertiefen. Die eine ist Josef. Ich hoffe, die Josef-Geschichte ist uns allen ein bisschen bekannt oder wir können es jetzt ein bisschen aufrufen. Und die andere Persönlichkeit ist Abraham. Also zuerst ein bisschen weiter in der Geschichte und dann ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Und da speziell anhand zweier Begebenheiten in deren Leben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in unserer Situation, in der du und ich gerade stecken, in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, dass wir erkennen, wo wir gerade sind und wie wir am besten und am fruchtbarsten damit umgehen können. Ich möchte gleich in die erste Situation einsteigen und das ist aus der Josef-Geschichte. Und wenn jemand mitlesen will, 1. Mose 45, Vers 4. Josef hatte schon eine Menge hinter sich. Ist eigentlich schon relativ weit fortgeschritten hier in seinem Leben. Und ich möchte uns die ganze Situation jetzt ganz kurz vor Augen stellen. Josef steht da als der zweitgrößte Mann im Land Ägypten. Nach der ganzen Geschichte, die er hinter sich hat. Und vor ihm stehen seine 11 Brüder, die noch keine Ahnung haben, dass er der Bruder ist, den sie einst verkauft haben, an eine Karawane in der Wüste. Und er steht da vor seinen Brüdern, die gerade zurückgeholt wurden von seinen Soldaten, weil der Jüngste, der Benjamin, in dessen Sack ein Becher des Josef gefunden wurde, also ein Dieb. Und so haben sie alle zurückgeschleift und sie stehen jetzt da, vor diesem zweitmächtigsten Mann Ägyptens, vor dem sie sowieso schon Schiss hatten, weil da schon einiges passiert ist. Und sie zittern und wissen nicht, was jetzt kommt. Und Josef sagt, derjenige, der den Becher gestohlen hat, der soll hierbleiben und der wird mein Sklave sein. Und das hat etwas mit seinen Brüdern gemacht innerlich. Da kommt einer daher und fällt vor ihm auf die Knie und sagt, bitte nicht, nimm mich, ja, aber bitte nimm nicht den Benjamin, weil das würde unser Vater nicht überleben und wir können ihm das nicht noch einmal antun. Aha, noch einmal. Und er merkt, seine Brüder haben sich geändert. Und plötzlich erhält, es ist ja innerlich eine zerreißende Situation in ihm gewesen. Und er bricht hinaus und sagt, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und ich lese den Vers vor, da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Gewaltige Worte für jemanden, dem so viel Leid angetan wurde. Das ist einer der bewegendsten Augenblicke, finde ich, in der biblischen Geschichte überhaupt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weit fortgeschritten war. Aber genau hier, in diesem Augenblick, wie Josef umgeht mit dieser Situation Und da geht es ja eigentlich, es ist zwar in der Gegenwart, es geht aber um die Vergangenheit, um das, was passiert ist. Genau in dieser Situation drückt sich ein gereifter und bewährter Glaube aus. Warum? Er blickt zwar in die Vergangenheit, er weiß genau, was passiert ist, aber er hält nicht dran fest. Er macht sie nicht zum Vorwurf seinen Brüdern gegenüber. Er hätte alles Recht dazu gehabt, seinen Brüdern sein Missgeschick, das, was ihm alles geschehen ist, zum Vorwurf zu machen. Hätte er alles Recht gehabt, aber es ist keine Spur von Bitterkeit, kein Festhalten an der Vergangenheit. Es ist nichts da. Er hätte jedes Recht gehabt, die Verursacher seines Schicksals anzuklagen. Die Welt würde einfach ganz, für die wäre das ganz normal, zu sagen, ha, jetzt hat er die Chance, Rache zu nehmen an seinen Brüdern. Jetzt hat er die Chance. Ich meine, eine bessere Gelegenheit hätte er nicht haben können. Der zweitmächtigste Mann in Ägypten, seine Brüder vor ihm und wirklich mit den Hosen runter. Kann man wirklich so sagen. Also er hätte keine bessere Gelegenheit haben können, Rache zu nehmen an denen, an seinen Peinigern, an denen die Schuld daran waren, dass er so viel leiden musste. Wegen euch musste ich so viele Jahre als Sklave dienen, hätte er ihnen sagen können. Wegen euch bin ich so viele Jahre meines Lebens im Gefängnis gesessen, unschuldig, obwohl ich nichts gemacht habe, nichts Verkehrtes gemacht habe. Wegen euch musste unser Vater so viel Leid ertragen. Hat ihm fast das Herz zerrissen. Das hätte er alles sagen können. Hätte er nur in die Vergangenheit schauen müssen und gesehen, was ihm alles passiert ist. Das hätte er alles so machen können. Aber nein, das hat er nicht. Reifer Glaube blickt zurück und erkennt Gott in der Vergangenheit. Erkennt Gott in dem Geschehenen. Ich meine, es sind gewaltige Worte, wir müssen uns das mal nochmal vor Augen führen, was der Josef da sagt. Denn zur Erhaltung unseres Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Das muss uns mal bewusst sein. Seinen Verkauf in die Sklaverei, seine Zeit im Gefängnis kann er jetzt sehen als Gott hat mich vor euch hergesandt. Er kann Gott drinnen sehen. In all dem, was ihm passiert ist, kann er Gott entdecken. Keine Spur von Anklage, keine Spur von Bitterkeit. Er erkennt Gott in dem Geschehenen. Er hat mich vor euch hergesandt. Das ist reifer Glaube, der die Vergangenheit in einer rechten Art und Weise sehen und beurteilen kann. Im Gegenteil, was sagt er da? Noch, seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Er tröstet seine Brüder noch in all dem. Ja? Ich meine, die waren ja wirklich in einer Situation, die nicht angenehm war. Und die waren wirklich fertig, glaube ich. Und ich glaube, der Augenblick, an dem Josef gesagt hat, ich bin euer Bruder, da war bei denen nicht sofort, oh, Schwein gehabt. Ja? Da war wirklich, wirklich Angst bei ihnen. Und er, der so eine schlimme Vergangenheit hinter sich hat, kann hier stehen und nicht nur nicht bitter sein, sondern seine Peiniger auch noch trösten und sagen, seid nicht traurig und seid auch nicht zornig auf euch selbst. Gott hatte einen Plan mit mir, mit uns allen. Er hat mich vor euch hergesandt, damit wir alle am Leben bleiben und nicht verhungern müssen durch diese Hungersnot, die euch momentan plagt. Das ist reifer Glaube. Das ist Glaube, der die Vergangenheit sieht und in einer rechten Art und Weise beurteilen kann. Der sich auch nicht beeinflussen lässt in der Gegenwart von Bitterkeit, von dem, was geschehen ist in der Vergangenheit. Er kann Gott darin entdecken. Er kann Gott darin sehen. Vielleicht sitzt du gerade hier und du hast Schwieriges hinter dir. Eine Situation oder irgendetwas, das du dir nicht gewünscht hast, das du vielleicht lieber vermieden hättest. Aber es ist passiert. Vielleicht sitzt du hier und du haderst noch damit. Dann ermutige ich dich einfach, denk mal drüber nach. Vielleicht kannst du Gott in dem Ganzen schon erkennen. Vielleicht aber auch noch nicht. Ja? Vielleicht kommt da noch was. Dann ist vielleicht einer der nächsten Punkte für dich mehr relevant. Aber vielleicht ist es dir einfach noch nicht ganz klar geworden, dass das, wo du jetzt gerade bist und mit dem allem, was du erlebt hast, das hat einen Grund. Und du ahnst es vielleicht schon, aber du willst es noch nicht so haben, weil du irgendwie nicht loslassen möchtest. Und dann ermutige ich dich einfach, denk vielleicht darüber nach, ob Gott das vielleicht in deinem Leben so geführt hat, dass manches umgesetzt werden kann, dass manches Realität werden kann. Ich möchte den nächsten Punkt gehen und vielleicht ist er der für dich eher relevant. Und das ist die Gegenwart, das Jetzt deines Glaubenslebens, da wo du jetzt vielleicht gerade drin steckst. Geh mal zu Abraham. Einer der herausforderndsten und wichtigsten Augenblicke in seinem Leben. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Bis hierher einmal. Eine Situation, die nicht weniger nervenaufreibend ist, als die, in der Josef gerade gestanden hat vorher. Endlich hatte er seinen Sohn. Endlich war er da, der Isaak. Und für die, die die Bibel sehr gut kennen, ihr wisst, was er alles hinter sich hatte. Und wie er selbst probiert hat, diese Verheißung wahr werden zu lassen. Einen Sohn bekommen hat, der aber nicht derjenige war, den Gott ihm versprochen hatte. Und endlich war er da. Er, über 100 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Über 100 Jahre alt. Und endlich hat er ein Kind, einen Nachkommen gesehen von dieser großen Nation, die Gott ihm versprochen hat, wenn er gehorsam ist und das macht, was Gott sagt. Endlich war er da. Und die Reaktion auf das, was Gott ihm hier sagt, wirkt fast etwas unmenschlich. Geh hin und opfer deinen Sohn. Nur dann machte er sich auf, sattelte seinen Esel und ging. Als ob das das Normalste von der Welt wäre. Klingt fast so. Wir lesen hier von Gehorsam. Ich denke nicht, dass er sich keine Gedanken gemacht hat in dieser Situation. Ich denke nicht, dass das ein Ausdruck seiner Gefühlskälte ist. Das wird uns einfach nicht berichtet, diesen inneren Kampf, den er da ganz bestimmt gehabt hat. Ich glaube nicht, dass er viel geschlafen hat in dieser Nacht. Es wird uns einfach nicht berichtet. Kennst du das auch, wenn du dir die ganze Zeit Gedanken machst über eine Situation, wo du keinen Ausweg weißt, die dich beschäftigt einfach. Und du sitzt da oder du liegst da in deinem Bett vielleicht und es geht dir die ganze Zeit im Kopf herum und du weißt einfach nicht, was du machen sollst. Ist das das Gescheitste? Ist das das Gescheitste? Was soll ich machen? Was ist das Richtige hier? Und das beschäftigt einen die ganze Zeit und man kann kaum zur Ruhe kommen. Wer kennt sowas? Ja, also ich kenne es auch. Ja? Und die anderen, ihr seid wirklich, wirklich gesegnete Leute. Wenn ihr das nicht kennt, ja? Ich wünsche es euch nicht. Ja? Aber es kann passieren, dass das mal kommt in einem Leben. Ja? Und ich glaube, dem Abraham ist es in dieser Nacht auch so gegangen. Er weiß nicht, was er tun soll, weil das ist ja etwas, was Gott ihm versprochen hat. Warum muss ich es jetzt wieder hergeben? Es wird nicht gesagt oder nicht berichtet, was er genau gedacht hat und wie er gekämpft hat. Seine Reaktion zeigt vor allem eins, er hat seine inneren Fragen, seine Zweifel überwunden und hat einfach das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und ich finde, hier kommt auch sehr stark zum Ausdruck, wenn man darüber nachdenkt, welchen Stellenwert das Gefühl in einem gesunden Glaubensleben haben sollte. Wir alle haben Gefühle, oder? Hat jemand keine Gefühle? Ich glaube, das ist wichtig. Und es ist so, die Sahnehäubchen auf unserem Leben. Ja, das, was wir erleben, Ohne Gefühle wäre das Ganze ziemlich langweilig, kann man sagen. Aber ich finde, dieses Beispiel, wo Abraham hier einfach wirklich tut, etwas, was ihn innerlich zerfetzt haben musste, das zeigt sehr gut, welchen Stellenwert das Gefühl in unserem Glaubensleben manchmal haben sollte. Ich glaube nicht, dass er sich toll gefühlt hat. Ich glaube nicht, dass er ein Hoch gerade gehabt hat in seinem Glaubensleben. Glaube ich gar nicht. Und ich glaube, das ist für jeden hier nachvollziehbar, dass er das gar nicht gehabt haben kann. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Die Gefühle sind so die Petersilie des Glaubenslebens. Ja, wir kennen alle so lecker Schinkenplatten. Ja. Wenn man auf Partys oder irgendwo sieht man das immer wieder. Ja. Und es ist doch herrlich, sowas zu genießen. Ja. Sowas Garniertes, Gewürztes, schaut was Tolles fürs Auge. Aber stell dir mal vor, da liegt eine Platte ohne Schinken, nur mit Petersilie drauf. Ich weiß nicht, ob man davon leben kann. Ich weiß nicht, ob man da so begeistert ist. Wenn aber die Petersilie nicht drauf wäre, sondern nur der Schinken, könnte man trotzdem davon leben. Wäre halt nicht so schön. Ja? Wäre halt nicht so toll. Aber man kann sich trotzdem davon ernähren, man kann es trotzdem essen. Manchmal muss es genügen, zu wissen, was Gott gesagt hat. Manchmal muss es genügen, festzuhalten an unserem Gott. Und genau das hat Abraham in dieser Situation gemacht. Und es gab vor allem zwei Dinge, die Abraham wusste von Gott. Zu diesem Zeitpunkt. Und wir müssen uns vor Augen führen, es gab noch kein Gesetz. Es gab noch kein, du sollst nicht töten. Das war alles davor. In dieser Zeit waren Menschenopfer auch normal in vielen Völkern und Religionen. Das gab es nicht. Und Abraham wusste zu diesem Zeitpunkt zwei Dinge von Gott. Das eine ist, er ist ihm begegnet und hat ihm gesagt, geh raus aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterland, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen. Das wusste er, das hat Gott ihm gesagt. Das ist das eine. Und das andere ist, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir auf dem Berg Moria. Logisch, oder? Das sind die zwei Dinge, die er in dieser Nacht, in der er bestimmt nicht viel geschlafen hat, gewusst hat. Das musste ihn innerlich zerreißen. Könnt ihr euch vorstellen, in welcher Situation er gerade war? Das musste ihn innerlich zerreißen. Er hatte keine Bibel, die er aufschlagen konnte und nachlesen konnte, wie treu Gott ist und was Gott alles getan hat. Hat er nicht. Er hatte nur diese zwei Dinge. Gott hat ihn zwischendurch immer wieder mal ermutigt, einen Bund mit ihm geschlossen auch, aber trotzdem war dieser Widerspruch da. Nimm das, was ich dir jetzt gegeben habe und opfer es mir wieder. Gib es mir wieder zurück. Ein Jetzt im Glaubensleben, dass sich keiner von uns wünscht, oder? Wer wünscht sich solche Herausforderungen? Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der sich so ein Jetzt im Glaubensleben wünscht. Ein Jetzt, das nur ganz, ganz schwer zu ertragen ist. Vielleicht hast du etwas, was auch in deinem Glaubensleben gerade schwer zu ertragen ist. Vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation. Abraham hat eine wichtige Entscheidung getroffen, im Jetzt, in seiner Gegenwart. Und die war nicht, seinen Sohn zu opfern in erster Linie, nein. Die war, seinem Gott, der zu ihm geredet hat, zu vertrauen. Einfach das zu machen, was er ihm gesagt hat. Ihm zu vertrauen. Und weiterhin dennoch an die Nachkommenschaft, an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, zu glauben. Das ist das Wesentliche, was Abraham hier in dieser Situation getan hat. Die Entscheidung im Jetzt war, seinem Gott trotz diesem quälenden inneren Warum, das sicher da gewesen sein wird, trotz diesem quälenden Warum, trotz dieses inneren Kampfes, trotzdem, als er seinen Jungen auf das Holz gelegt hat und das Feuer in der Hand hatte und das Messer auch, trotzdem seinem Gott zu vertrauen und zu sagen, ich glaube weiterhin an das, was du mir versprochen hast. Ich mache es aber trotzdem. Das, was du jetzt gerade sagst. Und genau hier spielen sich die Herausforderungen in unserem Glaubensleben ab. Genau in dem Bereich spielen sich die Herausforderungen ab. Werde ich in Situationen, die ich nicht verstehe, die ich auch nicht gesucht habe und mir nicht wünsche, werde ich in diesen Situationen einfach Gott vertrauen, festhalten an meinem Herrn, den ich ja erlebt habe, der mich ja gerettet hat, der ja etwas getan hat schon in meinem Leben, nicht zu meinem Nachteil, werde ich diesem Gott in der Situation, in dieser Herausforderung, vor der ich gerade stehe, vertrauen. Es kann regelrecht blockieren, wenn man sich dann mit der Lösung beschäftigt, wenn man sich dann beschäftigt damit, was kann ich jetzt tun? Was kann ich machen, um das zu lösen? Was soll ich jetzt machen? Es kann richtig blockieren, wenn man sich auf die Schwierigkeiten im Jetzt konzentriert. Ich weiß nicht, gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Josef. Als Josef da so im Gefängnis war, auf seinem Bett, wenn man das so nennen kann, oder einem Stein oder was auch immer da drin war zum Schlafen, wenn er da gelegen wäre und die ganze Zeit darüber nachgedacht hätte, warum, wieso ist das passiert? Ich habe einen Traum gehabt. Ich bin in der Mitte von 12 Ehren und die verneigen sich vor mir. Und jetzt sitze ich da im Gefängnis. Und er ist wahrscheinlich schon lange im Gefängnis gewesen, vorher als Sklave verkauft. Wenn er da gelegen wäre auf seinem Bett und sich die ganze Zeit damit beschäftigt hätte, gehadert hätte mit seinem Schicksal, die ganze Zeit sich im Kreis gedreht hätte, ich weiß nicht, ob er ein Ohr gehabt hätte für seine Mitgefangenen. Ein Mundschenk, der da hineingeliefert worden wäre, gefangen genommen. Ein Bäcker, der da gefangen genommen wurde, es geträumt hat, seinen Träume weitererzählt hat, seine Mitgefangenen. Ich glaube, der Josef hätte es vielleicht nicht mal gehört. Ich weiß nicht, ob er ein Ohr gehabt hätte für seine Mitgefangenen, wenn er sich so stark mit seiner momentanen, schwierigen, ungerechten Situation befasst hätte. Er hätte es vielleicht gar nicht gehört. Es hätte auch nichts gebracht, weil Josef ja dem Mundschenk gesagt hat, der dann wieder rausgekommen wäre aus dem Gefängnis, lege ein gutes Wort für mich ein beim Pharao. Dann komme ich vielleicht hier raus. Ich glaube, das hätte nichts gebracht, wenn der Mundschenk daran gedacht hätte. Es war einfach noch nicht die Zeit. Es war einfach noch nicht Zeit, dass der Pharao ihn gebraucht hätte. Und der Josef sitzt da im Gefängnis wieder und hadert aber nicht mit seinem Schicksal, sondern hat trotzdem ein Ohr für seine Mitgefangenen. Und Gott wirkt durch ihn. Gott tut etwas durch ihn. Manchmal verstehen wir Dinge, die sich in unserem Leben ereignen, wirklich nicht. Und da rede ich von der Gegenwart, da rede ich von deinem und meinem Jetzt und Hier. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, dass du das einfach nicht einordnen kannst, was gerade passiert. Herr, was willst du damit? Was ist der Grund? Warum bin ich jetzt hier? Warum passiert das gerade in meinem Leben? Es wäre doch viel einfacher, wenn wir an der Stelle wären wie Josef, der zurückschauen kann in eine abgeschlossene Vergangenheit und Gott drinnen kennen kann. Nein, da sind wir oft noch nicht. So weit war Josef im Gefängnis auch noch nicht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Vergleichen wir, ganz banaler Vergleich, ja, vergleichen wir unserem Leben einfach mal mit einem Teppich. Manche mögen es, manche nicht, egal. Ja. Und Gott webt diesen Teppich. Dein Leben ist noch nicht fertig. Ja. Er webt diesen Teppich hin und her. Und habt ihr mal so einen wunderschönen großen Perserteppich, ich meine, ist Geschmackssache, okay, so einen wunderschönen großen Perserteppich von hinten angeschaut, wie der ausschaut. Vorne ein wunderschönes Muster, perfekt, also richtige Handwerkskunst und von hinten, da passt nichts zusammen. Da passen die Farben nicht, da laufen die Fäden durcheinander und man versteht einfach nicht, was an diesem komischen Fetzen dran sein soll. Ja? Man sieht es einfach aus der falschen Perspektive, das Ganze. Gott sieht dein Leben. Er sieht unser Leben. Er ist am Weben. Ja? Und uns fehlt manchmal die richtige Perspektive. Wir sehen das Ganze noch nicht. Aber das Ganze sieht er. Es ist noch kein schönes Muster da, aber das wird. Und er ist am Weben, er ist am Machen. Wir sehen in unserem Leben oft noch nicht das, was Gott jetzt schon sieht. Er sieht dein Leben, wie es fertig ist. Er sieht dein Leben einfach, wie es ist, weil du ihm vertraut hast. Das siehst du momentan in deiner Situation jetzt vielleicht noch nicht. Aber du würdest es dir wünschen. Vertrauen ist eine Facette in unserem Glaubensleben, die nicht von irgendetwas herkommt. Vertrauen erfordert einen aktiven Schritt in deinem Glaubensleben, in unserem Glaubensleben. Wenn wir diesen Schritt nicht machen, dann tut die Situation, in der wir stecken, gerade etwas mit uns. Oder die Vergangenheit, die vielleicht nicht toll gelaufen ist, es tut etwas mit uns. Es beeinflusst dich. Es kann Bitterkeit entstehen. Vertrauen ist ein aktiver Schritt, den wir setzen müssen. Es ist ein aktiver Schritt in der Gegenwart. Und das ist das, was uns oft am schwersten fällt. Ein Loslassen. Ein dem Herrn hingeben. So wie Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist einer der herausforderndsten Schritte, die wir tun können. Ein Abgeben der Situation an Gott. Die Grundlage dafür, warum wir das tun sollten, haben wir schon lange erhalten. Gott hat in deinem Leben Wunderbares schon getan. Er hat dich herausgeholt aus der Finsternis. Er hat deinem Leben eine ganz neue Sinn gegeben, Perspektive gegeben. Er hat dir deine Schuld vergeben. Er hat dich aufgenommen als sein Kind in seine Familie. Es gibt genug Grundlage für dein und mein Vertrauen deinem Gott gegenüber. Auch wenn es gerade schwierig ist. Die Grundlage hat er schon lange gelegt dafür. Wir wissen alle um einen Gott, der uns erlöst hat, der uns aus der Finsternis herausgeholt hat, der uns liebt, der mit uns ist. Aus dem Grund lesen wir im Alten Testament, wenn Gott zum Volk Israel spricht, immer wieder die gleichen Worte. Und wenn ihr das in einem Bibelprogramm oder in der Online-Bibel eingebt, werdet ihr das ganz oft finden im Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten herausgeführt, der ich dich herausgeführt habe. Gott erinnert sein Volk an etwas, was er in der Vergangenheit getan hat, damit sie ihm im Jetzt vertrauen, in der Gegenwart, die herausfordernd ist, Vertrauen an ihm festhalten. Dass sie eine aktive Entscheidung treffen, ich will, obwohl ich es nicht verstehe, obwohl ich es nicht gesucht habe, obwohl ich es überhaupt nicht mag, was gerade passiert, ich vertraue meinem Gott. Das ist eine Entscheidung, ein Schritt, den ich setzen muss. Und da möchte ich dich einfach auch ermutigen, setze diesen Schritt, auch wenn es dir schwerfällt. Lass mich noch ganz kurz zum Glauben kommen, der nach vorne blickt, die Zukunft. Und ich habe den Vers schon frei zitiert, um den es mir hier geht, wieder Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat dem Abraham nicht gesagt, wohin er gehen soll. Da steht nicht, geh in das Land Kanaan. Geh raus aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft. Mehr hat er nicht gesagt. Und ich will dich zum Segen machen. Zu einer großen Nation machen. Und er hat ihm geglaubt. Und er ist gegangen. Und er hatte keine Bibel, in der er nachschlagen konnte. Er hatte einfach Gott gehört und ihm geglaubt. Was geschah danach? Wer hat die Abrahams Geschichte ein bisschen im Kopf? Nachdem Gott ihm das gesagt hatte, was geschah dann? Und die nächsten zwei Kapitel oder drei sind ja 10 Jahre, die dann im Leben von Abraham weiter geschehen sind. Was ist dann gewesen? Hat er sofort ein Kind gekriegt nach einem Jahr? Nein, gar nichts. Es ist nichts passiert. Über viele, viele Jahre hinweg hat er weiterhin kein Kind bekommen. Er war weiterhin kinderlos. Das muss ihn so fertig gemacht haben, dass er schon selbst Schritte gesetzt hat. Kaum war er im verheißenen Land angekommen, da war was? Seine Hungersnot über das ganze Land gekommen. Und er musste abhauen nach Ägypten. Er musste fliehen aus dem Land, das ihm versprochen worden ist. Im Land Ägypten angekommen, da hat er sich gar nicht als Glaubensheld erwiesen. Was hat er gemacht? Mit seiner Frau, mit seiner Familie in Ägypten angekommen. Was hat er da gemacht? Seine Frau hat er verhökert. ja, damit er am Leben bleibt, weil er Schiss gehabt hat. Klingt gar nicht so richtig nach einem Glaubenshelden. Ne? Warum er doch einer ist, komme ich gleich drauf. Aber es zeigt uns, er war auch ein Mensch. Er hat auch Gefühle gehabt und er war auch nicht immer am Hoch. Und er hat auch Ängste gehabt. Und Gott hat ihn, was hat er gemacht in dieser Situation? Er hat seine Frau verscherbelt, ja. Aber was hat Gott gemacht? Er war mit ihm. Er hat es wieder gerade gebogen für ihn, ja. Und er hat ihn gesegnet und er ist mit mehr, als er gehabt hat, wieder zurückgegangen in sein Land, in das verheißene Land. Er war trotzdem mit ihm. Das soll jetzt kein Plädoyer sein. Ja, versteht, was ich meine. Er war trotzdem mit ihm, obwohl er nicht perfekt war. Obwohl er auch Fehler gemacht hat. Und keine Spur von der Verheißung, keine Spur von einem Nachkommen, keine Spur von einem Kind. Zurück wieder im verheißenen Land. Die nächsten Probleme. Es entstand ein Streit zwischen seinen und den Knechten von Lot, weil das Land zu klein war für diese große Masse. Sie haben gestritten, sie mussten sich trennen, es ging auseinander. Viele Jahre später wurde Lot gefangen genommen. Er musste ihm hinterher und wieder einsammeln. Ja? Probleme, 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 Probleme. Über Jahrzehnte hinweg. Kein Kind, kein großes Volk, keine große Nation. Es gab Probleme. Es ehrt den Mann und das macht ihn zum Glaubenshelden. Es ehrt den Mann, dass er in all diesen Problemen, in all diesen Schwierigkeiten festgehalten hat an der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Dass er an seinem Gott, mit dem er in Beziehung gestanden hat, dass er an dem festgehalten hat. Obwohl so viel passiert ist, was er sich nicht gewünscht hat und was sicher besser hätte laufen können, wenn es nach ihm gegangen wäre. Es ehrt diesen Mann, dass er an Gottes Zusage festgehalten hat. Kannst du abschätzen, was du gemacht hättest? Wenn Gott dir etwas versprochen hat und es geschieht über 20 Jahre nicht, kannst du es abschätzen? Ich kann es ganz gut abschätzen. Also ich hätte mich auch nicht so super als Glaubensheld erwiesen in dieser Zeit. Es ehrt diesen Mann, dass er trotz allem festgehalten hat an Gott und an dem Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Und wir heute haben es in vielerlei Hinsicht besser als Abraham. Ich habe es schon erwähnt, wir können es nachlesen. Wir haben es in vielerlei Hinsicht besser. Abraham wusste noch nichts von einem Jakob. Er wusste noch nichts von einem Josef, von dem wir schon geredet haben heute. Er wusste noch nichts von einem Mose, der das Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Er wusste noch nichts von einem Josua, von einer Ruth. Er wusste nichts von einem König David, von einem Salomo, von einem großen Israel zur Königszeit. Er wusste nichts von einem Esra. Er wusste nichts von Jesus. Er wusste von all dem noch nichts. Und dennoch hat er Gott geglaubt. Er wusste nichts von einem Petrus, von einem Paulus. Wir schon. Wir können zurückblicken. Und wir haben es sehr viel besser als er. Weil wir zurückblicken können auf das, was Gott getan hat in der Geschichte. Und du kannst auch auf das, was er in deinem eigenen Leben getan hat, zurückblicken. Was für uns Vergangenheit ist, war für Abraham Zukunft. Es war noch nicht da. Wer gehört zu dieser großen Nation, die Gott dem Abraham versprochen hat? Wer gehört da dazu? Wir alle. Jeder von uns, der an Christus glaubt als seinen Erlöser, gehört zu dieser großen Nation, die Gott dem Abraham versprochen hat. Du gehörst dazu, du bist ein Same Abrahams. Auf das musste Abraham hoffen, vertrauen, aktive Schritte setzen, um da dran zu bleiben, als er das Messer hochhob und seinen einzigen Sohn umbringen wollte. Da musste er dran glauben, dass Gott das einhalten wird. Und wir wissen, ja, er hat es gehalten. Ja, wir gehören zu dieser großen Nation. Und wir sind der Segen, von dem Gott spricht oder gesprochen hat damals. Ist diese große Nation vollständig? Ist sie vollständig, diese große Nation, die Gott dem Abraham versprochen hat? Nein, sie ist nicht vollständig. Es kommt noch dazu. Jeden Tag kommen Menschen dazu, zu dieser großen Nation. Und wir dürfen es erleben. Ja? Der Segen geht weiter. Diese Nation ist noch nicht vollständig. Es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch Zeit, in der sich die Verheißung, die Gott dem Abraham, weil er geglaubt hat, weil er festgehalten hat, weil er dran geblieben ist, dass die umgesetzt wird. Es ist noch immer Gnadenzeit. Es ist noch immer da. Die Welt ist voll von Menschen, die noch dazukommen können in die große Nation. Ich bin vor 2 Wochen mit einem Arbeitskollegen gestanden. Wir hatten einen Termin gerade hinter uns und ich wusste, er ist jemand, der nie privat redet eigentlich. Und ich wusste aber, ich habe mitbekommen, dass seine Frau gestorben ist. Und die war noch keine 50, also es war wirklich ein Schlag für ihn. Der kann das recht gut trennen. Und ich dachte, er hat mir nichts gesagt, er hat auch sonst nichts gesagt. Und ich dachte, weil es ja doch dann irgendwann durchgesickert ist, ich möchte es mir nicht nehmen, ihm doch Beileid zu wünschen noch. Ja. Und wir stehen da auf dem Parkplatz, wir wollten gerade zu unseren Autos gehen und alles nur über Arbeit und hin und her. Und dann gebe ich ihm noch die Hand und sage ihm, ich habe es auch mittlerweile gehört, ich wünsche dir Beileid. Und in dem Augenblick ist alles Professionelle von ihm runtergesackt und er hat plötzlich begonnen, über die ganze Situation zu reden, hat Tränen in die Augen bekommen und ist da gestanden und hat richtig zum Ausdruck gegeben, verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Was bringt das alles, was wir gemacht haben, miteinander und so weiter, und alles Mögliche noch erzählt. Und die Welt ist voll von solchen Menschen, die einfach manchmal in Situationen sind, wo sie die Schultern hängen lassen und sich fragen, was bringt das alles? Wo ist der Sinn? Die Welt ist voll von diesen Menschen und es sind viele Menschen da, glaube ich, bin ich überzeugt davon, die zu dieser großen Nation gehören. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht noch nicht morgen, aber Gott hat seine Leute schon ausgesucht, ja? Und sie kommen dazu. Und ich möchte uns alle ermutigen, einfach hier mit anzupacken, weiterzugehen und da weiter dran zu glauben, zu beten für die Menschen, die dir am Herzen liegen. Vielleicht hast du eine oder zwei sogar in deinem Hinterkopf, um die es dir da gehen würde. Wie gehst du mit deiner Vergangenheit, deinem Jetzt im Glauben und der Zukunft um? Liegen Herausforderungen vor dir? Oder liegen sie hinter dir und du kannst sie nicht loslassen? Du kannst nicht einfach sagen, Herr, ich gebe das jetzt ab an dich. Wie gehst du mit dem Ganzen um? Hast du Glauben, um mit deinem Gott, im Vertrauen auf deinem Gott, da durchzugehen? Ich will dich sehr ermutigen, das zu tun. Und du wirst einen Zeitpunkt erleben, wo du zurückblicken kannst und erleben wirst und erkennen wirst, den Weg hat mich Gott gesandt. Das wünsche ich dir. Und du wirst es erleben, wenn du dranbleibst, wenn du im Glauben dranbleibst. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass es mir sehr stark auch um das Vertrauen in Gott geht. Und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein großes Volk hast auf dieser Erde und dass du noch viel, viel mehr Segen hast, den du ausgießen möchtest, den du Realität werden lassen möchtest, Herr. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die hier in diesem Raum sitzt, versammelt ist. Und ich danke dir für die Geschichte, die wir hinter uns haben. Und ich bete, Herr, dass du heute Morgen wirklich Klarheit schaffst über den Weg, den du mit Menschen hier gegangen bist. Dass sie Ruhe finden darin, loslassen können von Bitterkeit, loslassen können von Fragen, die sie vielleicht quälen. Möchte segnen jeden Einzelnen hier, ganz besonders, wenn es dich betrifft, wenn du dich angesprochen fühlst in diesem Bereich. Und Gott hat mir vor dem dem Gottesdienst schon ein Bild gezeigt. Ich wusste aber nicht genau, wann es ist. Und ich denke, dass es jetzt ganz gut passt. Und ich habe gesehen einen Garten. Aber das war kein schöner Garten. Das war ein Garten, der mal ein schöner Garten war. Das war ein Garten, der wirklich geblüht hat, der Früchte getragen hat, der saftige grüne Wiesen gehabt hat und jetzt ist nichts mehr da als sandiger, kahler Boden, dürre Bäume, dürres Geäst. Und das ist nicht, weil Winter gerade ist, wo wir da gerade reingehen, sondern das ist, weil kein Wasser mehr da ist. Das ist, weil einfach ausgetrocknet ist. Und ich habe das Gefühl, Gott redet heute zu ein oder zwei Leuten hier, vielleicht sind es auch mehr, die ihr Glaubensleben momentan so empfinden. Die wissen, dass sie jetzt angesprochen sind. Und Gott sagt dir, du sollst einfach wieder Wasser in diesen Garten lassen. Es ist ja da, du brauchst nur dieses Wasser hineinlassen in diesen Garten. Es ist mein Wort, es ist die Gemeinschaft mit mir. Es ist ein ganz neues Herangehen mit mir an diese Situationen, an dieses Leben. Halte dich an mein Wort, lies mein Wort, nähre dich von meinem Wort und dieser Garten wird wieder zu einem blühenden Garten werden. Ich habe wirklich den Eindruck, Gott redet zu ein oder zwei Leuten hier, ganz konkret. Und ich bete, Herr, dass du auch den übrigen hier oder allen hier wirklich jeden hier segnest, Vater im Himmel, dass wir wirklich dranbleiben, dass wir dein Wort nehmen, es festhalten und so durch unser Leben gehen und erkennen können, dass du am Werk bist, dass du am Arbeiten bist und dass wir nichts Besseres tun können, als dir zu vertrauen. Auch wenn es gerade schwierig ist, auch wenn ich gar nicht da drin stecken mag, wo ich gerade drin stecke. Ich möchte jeden Einzelnen in diesem Raum hier segnen mit deiner Gnade und dass du einfach wirklich hier dich verherrlichst in jedem einzelnen Leben. Dass wir alle in die Zukunft schauen können und wirklich nicht deprimiert sind, sondern wissen, wir gehen mit unserem lebendigen Gott dadurch und wir erwarten Segen. Wir erwarten das, was du vorhast in unserem Leben. Und das sind wunderbare Dinge in Jesu Namen. Danke dir, himmlischer Vater. Amen. Amen.